diese Undefinition als Krieg. Also ich denke da, wie Sie das gesagt haben, an einem Aufsatz von Jürgen Link über Normalität nach dem 11. September, dem sozusagen Gefahren aufgewiesen hat in Bezug auf die, wie er es nennt, permanente industrielle Notstandsordnung, die sich überall durchsetzt, dass man, indem man sozusagen solche Sachen als Krieg definiert, und Sie haben am Anfang gesagt, dass es nicht selbstverständlich ist, sowas als Krieg zu definieren, alles über einen Kamm geschert wird, also mit der gute Westen, das Reich des Bösen, und dass dadurch die Möglichkeit besteht, eine gewisse Denormalisierung der, also der westlichen Staaten durchzuführen, die dazu führt, dass auch der Alltag und die Zivilgesellschaft militarisiert wird und es wieder rigide Normalitätstypen gibt, weil jeder unter dem Verdacht steht, für oder gegen Milosevic zu sein oder für oder gegen Bush zu sein. Also gerade diese Undefinition als Krieg.
Ja. Also das ist gewiss eines, habe die Definition ja, ein erstes Politikum ist, wie man es nennt, auch, dass man sagt, es sind Kriminelle, ist auch schon, also nicht nur die Kriegdefinition als Krieg wäre die eine Variante, die andere ist eine Kriminelle. Also zum Beispiel bei Freiheitskämpfern ist auch, also die erste Bewegung, was die Russen in Tschetschenien machen, es sind Kriminelle. Es sind natürlich keine normalen Kriminelle, weil sie nicht ein normaler Krimineller ist, wenn man das so nennen will, der seinen persönlichen Vorteil sucht. Er stiehlt, um reich zu werden, er mordet, um irgendwelche Vorteile sich zu verschaffen. Und das ist bei denen nicht der Fall. Also sind es, wenn man sagt Kriminalität, ist es keine normale Kriminalität. Schon das. Also dass man, also das Umfeld ist ein ganz anderes, es sind keine persönlichen Interessen im Spiel. Man weiß von keinem von denen, dass er irgendein persönliches Interesse verfolgt hat. Das schon von dieser Umdefinierung, also Definition ist schon ein wichtiges. Und dann, wo Jürgen Link darauf hinweist, dass diese Definitionen sich natürlich eben ausbreiten können, die Reaktion darauf, sehr simple Definitionen, also Kriminelle und Gute und gute Politik und wie heißen die bösen Staaten, wie heißen die nochmal?
Die Schurken.
Der Schurkenstaaten, ja. Das klingt ja wie aus dem Märchen. Also für uns ist es ein merkwürdiges Wort. Das sind natürlich Abgrenzungen, die von vornherein auch dazu führen, dass derjenige, der sich gegen die Gewalt wendet, durch sie infiziert wird. Das finde ich übrigens ein ganz wichtiges Moment. Also Gewalt ist infektiös, wie eine Krankheit. Es ist eine ansteckende Krankheit. Und sich dagegen wehren, kann nur seine Menge von Differenzierung vornehmen. Also die Situation auch eingrenzen, also wie es geschieht, das Umfeld mit betrachten, auch die Entstehung, den Gewaltherd, der mit dabei ist. Sonst kommt man zu diesen Schwarz-Weiß-Schablonen und wo man sich definiert, ja, was Sie gesagt haben, Reaktion heißt, man definiert sich durch das, worauf man reagiert. Man ist dann ein Antikrimineller. Also genau die Umkehrung. Und die Umkehrung ist eine Art von Infektion, weil man sich auch die Selbstdefinition vorgeben lässt. Und eines wäre, dass man jetzt nicht neue Blockbildungen betreibt, wie Schurkenstaaten und die Rechtsstaaten, sondern auch die Übergänge betrachtet. Wie wird jemand zu einem sogenannten Schurkenstaat? Und dann wird die Sache komplizierter, weil nämlich das ein politisches Feld voraussetzt, wo auch die Rechtsstaaten oder die Demokratien mitbeteiligt sind, ohne dass man jetzt simple Schuldzuschreibungen macht. Funktioniert fast nie. Aber es ist ein verwickeltes Feld. Ich habe in dem Vortrag auch neulich gesprochen, ein Feld der Gewalt, wie man von einem sozialen Feld spricht, ist ein Feld der Gewalt, in die man mehr oder weniger verwickelt ist. Aber das trifft auch das politische Feld. Also diese Schurkenstaat ist wie eine Konstruktion. Es gibt diesen Bereich des Guten und des Bösen. De facto gibt es eine vielfache Verschränkung und Verwicklung auf den verschiedensten Ebenen.
Ein anderer Punkt für die Neuordnung des Feldes der Gewalt, finde ich, ist darin angesprochen, dass Sie gesagt haben, Wirklichkeit und Fiktion verschwimmen ineinander. Ja. Das ist nicht mehr so klar zu trennen. Also Sie sagen, die Technologie der Gewalt verwischt diese Grenzen. Ja. Ne? Manche gehen da irgendwie noch weiter. Also Žižek, der zum Beispiel sagt, das Reale ist so unerträglich, dass wir gar nicht anders damit umgehen, als dass wir es uns als eine Fiktion zurechtlegen. Also ich selber, ich habe die ersten Bilder von den New Yorker Ereignissen im Fernsehen in Marokko gesehen und ich habe das für eine marokkanische Science-Fiction-Idee gehalten. Ja. Das war wirklich mein Erleben dabei. Ja. Was mich dabei beschäftigt, ist, dass die Position des Opfers in einer solchen Betrachtung völlig verloren geht, weil für ein Opfer ist Gewalt niemals Fiktion.
Ja. Das finde ich einen wichtigen Punkt. Also das können wir diese Vorgeschichte, dass nicht erst der 11. Juni solche, September solche Überlegungen veranlasst hat. Also Baudrillard hat ja auch schon bei dem Irakkrieg gesagt, es ist ein, beim Golfkrieg, es ist ein Krieg auf der Videoscheibe. Baudrillard betreibt natürlich immer und eben das genau, also die Iraker sind nicht auf dem Bildschirm gestorben, das ist natürlich blödsinnig, aber die Technologie hat eine, also was Sie sagen, hat zu tun mit der Problemwirklichkeit und Fiktion. Wenn Sie denken, alte Kriegsführungen, die ja sehr blutig waren, man stand da sich, also man kann das also fast sich kaum noch vorstellen, man stand da hinten dann gegenüber, hat aufeinander eingeschlagen mit den Schwertern und dann kamen schon die Fernwaffen mit Kanonen, wo eine gewisse Distanz war, aber es war auch in Reichweite, man sah den Dampf dort und wusste genau, es können zurückgeschossen werden. Und was wir jetzt finden, also diese Art von Gewalt, der auf den Knopf drückt, steht nicht in einer Kampffront, sondern ist völlig in einer technischen Szene, wo er auf den Knopf drückt. Und das ist tatsächlich mit der Wirklichkeit eine Funktion, wenn man es herauslöst aus allem, schwer zu unterscheiden von einem Videospiel. Und deshalb ist ein Videospieler ein potenzieller Bomber, ist ein Bomber nur ein Videospieler. Das liegt daran, dass der ganze, was zum traditionell zu Handlungen gehört, in Situationen sich abspielen. Man sieht also ein Umfeld, man sieht auf gewisse Weise die Wirkungen, wenn auch mit vielleicht einer gewissen Distanz, man sieht die Wirkungen, während in diesen Fällen, man sieht die Wirkung überhaupt nicht, man erfährt sie sozusagen aus der Zeitung. Das ist eine Fernwirkung, eine Fernhandlung, was wir entwickeln müssen, wenn wir dieser Technologie gerecht werden, eine Ethik, die mit Fernwirkungen, systematisch mit Fernwirkungen rechnet. Und auch das sind Entdeckungen, das betrifft Geschlecht, beschränkt sich ja nicht darauf. Vieles ist anonyme Gewalt, die auch diese Unfasslichkeit hat, auch in der Gesellschaft. Aber also die Frage, von der Sie ausgingen, dass die Grenze zwischen Wirklichkeit und Fiktion ins Schwanken kommen, ist doch vielleicht eine, ohne dass man jetzt diese Medien als solche schuldig spricht, nicht unbeeinflusst davon. Also ich denke auch bei den Jugendlichen sozusagen, die sind halt wie Islam, sind ja keine, die an ihren Glauben, die kommen ins Jenseits, wenn sie das tun. Also, aber ob nicht auch eine gewisse, überhaupt nicht entwickelte Realitätssinn ist, die eigentlich gar nicht wissen, was sie tun. Also man muss es ja sich vorstellen, ich nehme jetzt eine Pistole und dann in den Exam lebe ich nicht mehr, das ist schwer vorzustellen. Und man, es kann sein, dass man sich einfach wie so eine Imagination, was danach kommt, weiß nicht. Und die Technologie hat doch einen gewissen Einfluss, sofern sie die Situation anonymisiert und Distanzen schafft zwischen dem, was geschehen wird und von unserem Problem her gesehen, dass man das Opfer nicht sieht, in keiner Weise sieht. Das hat sich vorbereitet bei den Bombenkriegen schon, also bei den Luftkriegen. Das ist schon, insofern ist die Kriegsgeschichte keineswegs so eine Kontinuität, da sind schon Brüche und das hat noch viel mehr zugenommen. Das ist sozusagen die reine Gewalt, also Clean Violence, wo man sich die Hände nicht schmutzig macht, man drückt auf den Knopf und anschließend geht man sein Beefsteak essen. Also das ist, während wenn es gibt hartgesottene auch Henker und Mörder, die das vielleicht auch könnten, aber es ist etwas schwerer. Während wenn die Distanzen so groß sind, ist die Gefahr, dass das wie ein normales, ein Enklave ist, wo man tätig ist und die Gewalt, man weiß, es irgendwie geschehen ist und dann wird nur noch beurteilt. Und die Frage ist, wie man der Gewalterfahrung, überhaupt der Erfahrung, ein solches Gewicht geben kann, dass es nicht in solche völlige Normalisierung und Transposition sich auflöst. Das ist ein Grund, warum ich es muss, Pathos ist widerfahren, ist nicht nur jetzt in Bezug auf die Gewalt, sondern auch in meinem weiteren Denken sehr stark betone. Wir brauchen einen starken Begriff von Erfahrung, wo so etwas deutlich wird. Sonst löst sich das auf, alles in Fiktion, Konstruktion und wie immer man das nennen mag.
Ja, da direkt anschließend wäre jetzt die Frage nach der Bedeutung des taktilen, haptischen Sehens. Ja. Ja. Also Sie beschreiben Gewalt nicht nur unter anderem, sondern zentral unter dem Aspekt der Verletzung. Verletzung ist etwas anderes als Beschädigung, ein Leib kann nicht beschädigt, sondern kann eben nur verletzt werden. Das heißt, Gewalt ist mit leibhaftigen Schmerzerfahrungen verbunden oder zumindest mit einer sehr unangenehmen Berührung. Gewalt, das Haptische, das Sensible, das Taktile gehören auf eine noch nicht ganz klare Weise zusammen. Für Strauss bildet das Taktile also so ein Zent, so eine Mitte in unserem Empfinden, in der sich eine Wechselseitigkeit manifestiert und im Schmerz ist dann auch wirklich die Frage nach der Gewalt dann da. Oder die Frage nach den Machtverhältnissen. Jetzt, was mich interessieren würde, ist, es gab ja in den Auseinandersetzungen in den 80er, 90er Jahren eine breite Diskussion um die Vormacht des Sehens, des Hörens in der französischen Philosophie. Aber keine Frage nach dem Taktilen. Mhm. Kommt für Sie der Tastwelt eine Bedeutung zu, die in der traditionellen Philosophie unberücksichtigt geblieben ist?
Ja, ganz und gar. Also ich möchte nicht auf die Geschichte der Sinne zu sehr eingehen, aber Tastsinn hat eine Mitte zwischen den sogenannten niederen Sinnen, wie Geruch und Geschmack, die den animalischen noch zugerechnet werden und den höheren Sinnen, die intellektualisierbaren, das Sehen und das Hören. Und das Tasten wird aber oft, Strauss macht einen Unterschied zwischen gnostischen und pathischen. Das Gnostische ist also die kognitive Erkenntnisfunktion, das Pathische ist das, was mir geschieht, was mir zugefügt wird. Und man kann das in den Tasten natürlich auch noch gnostisch fassen. Die Tasten ist einfach wie ein, ich taste etwas ab, wie ich sehe etwas ab. Was völlig aber dabei verloren wird, ist, und das, was Erwin Strauss dazu veranlasst, den Tasten in die Mitte des Spektrums der Sinne zu setzen. Sie können nicht etwas tasten, ohne dass Sie etwas erleiden. Also nehmen Sie an, Sie fassen etwas an. Die Hand erwärmt sich, also es kann neutral sein, dann passiert nichts, aber es ist zum Beispiel ein Wärmeausgleich, der auftritt. Ein Gegendruck, der normalerweise zum Tasten gehört, wenn Sie das Auge verändert sich nicht, wenn Sie etwas sehen, in dem Sinne ist ein Lichtstrahlen aufgenommen, aber es ist ein Erleiden in der Wahrnehmung selber. Und was den Schmerz, wenn wir das nicht in Betracht ziehen, dann ist der Schmerz immer wie so eine Betriebsstörung. Also man ist tätig und man nimmt wahr und man erkennt und plötzlich passiert irgendwas. Aber es gibt, der Eindruck des Schmerzes ist ja eine Art von Steigerung des Pathischen, das in den Sinnen selber da ist. Das betrifft übrigens nicht nur den Tastsinn, auch bei, ich habe mehrfach darauf hingewiesen, zum Beispiel beim Sehen, Sie können, wenn etwas zu hell wird, erblinden Sie, oder etwas zu laut kann bis zu einem Gehörsturz oder zu einem Schock führen. Es gibt übrigens auch Folter, akustische Folter, und Sie kennen, dass man tropfen lässt, dass man der Gefängnisinsasse, also völlig aus der Fassung bringt, hat immer nur das Tropfgeräusch, also Gewalt durch Hören. Aber es hat auch eben, dass man nicht mehr, auch in den sogenannten Fernsehen, gibt es ein Berührtwerden von. Also man hört nicht mehr den Ton, sondern man wird dauernd gereizt akustisch. Das ist hat schon mit der Berührung zu tun. Das ist ein Klangbild, das man in der Distanz wahrnimmt, oder einem optischen Bild. Aber wenn wir beim Tasten bleiben, dazu gehört natürlich auch, also man denkt immer an die Hände als Tastorgan, aber die Haut, Sie haben es ja schon erwähnt, die Haut ist dann die Grenzfläche des Leibes und die hat ja viele Funktionen, Kälte, Wärme, Körperchen und Druckflächen, aber es bedeutet auch zugleich die Abgrenzung nach außen und die Verletzung und die Haut, dass wir als leibliche Wesen uns abgrenzen von außen, schafft eine permanente Verletzlichkeit in dem Sinn, dass jemand eindringt, also stechend oder wie immer, oder vergewaltigend, also Eindringen. Und außerdem ist eine Grenzüberschreitung, die mit uns als Hautwesen, also wie gesagt, ein Haut-Ich, wenn es richtig ein Haut-Ich verbunden ist. Das ist völlig unterbelichtet in der ganzen Tradition. Und Verletzlichkeit kann man eigentlich nur von dort her denken, dass es eine gewisse Intaktheit voraussetzt, die gestört wird. Und das ist kein, aber interessant finde ich, dieser Umschlag, also das Tun, ich nehme einfache Beispiele, Sie tasten eine Klinge ab und schneiden sich dabei. Da geht plötzlich eine Wahrnehmung in ein Erleiden über. Oder ein berühmtes Beispiel aus der Wissenschaftsgeschichte, Plinius hat den Vesuv beobachtet vom Schiff aus und ist unter dem Aschenregen umgekommen, wo also eine sozusagen eine Erkenntnissituation umgeschlagen ist ins Pathische. Und der Tastsinn hat dort eine besondere Funktion, weil er diese Vermittlung hat. Auch Berühren hat natürlich ein Tun. Und es ist entsprechend vom Takt, auch sozialen Takt und Kontakt. Also auch der Bezug zum anderen hat mit dieser Berührung zu tun. Und da wäre ein Punkt, ich möchte das also nicht zu weit ausführen, also auch ein Missverständnis, dass man denkt, Berühren ist ja Nahsinn. Also näher dran kann ich nicht drankommen. Wenn ich was höre oder sehe, dann ist es irgendwo im Raum, aber wenn ich dran taste, habe ich sozusagen direkt. Also diese Art von Tastmaterialismus, der ist natürlich ganz und gar falsch. Da schreibt also auch Erwin Strauss darüber, auch das Tasten ist eine Form der Annäherung und man tastet, ein Antasten, eine Bewegung. Das Streicheln ist nicht, ist man da, kann man ja auch führen, sondern es ist eine Annäherung, wie mehrere Autoren geschrieben haben, eine unendliche Annäherung. Das zu streicheln oder kann nicht in Besitz verschaffen, sondern es spielt mit einer Ferne, jetzt eine Ferne des anderen in der Berührung selber. Und das lässt sich alles in Gewalt umsetzen, zum Beispiel die Folter des Kitzelns, das Kitzeln kann mit Streichen zusammenhängen, aber es kann eine absolute Qual sein. Also und diese Verletzlichkeit ist in dem Berührungssinn viel stärker zu finden. Und wir sagen deshalb auch, diese Unantastbarkeit des Menschenwürde hat mit Nähe und Ferne zu tun. Wir sagen nicht Unsichtbarkeit, sondern Unantastbarkeit. Das setzt diese Nähe und Ferne voraus und finde das als ein außerordentliches Thema und habe also auch ein ganzes großes Kapitel zur Berührung geschrieben, auch was ein neues Buch erscheinen wird. Das zweite Kapitel geht nur über die Berührung, weil ich genau, was Sie sagen, finde, dass auch das Verhältnis zum anderen schon viel zu sehr sublimiert wird, weil er immer ausgeht von den Fernsinnen und das andere irgendwie als affektiven Bereich so hinzufügt nur oder wie einen separaten Bereich behandelt. Das ist auch natürlich für die Gewalt ein außerordentliches, wichtiges Moment.
Also ich würde jetzt auch noch gerne nochmal zurückkommen auf die, was Sie ganz am Anfang gesagt haben, wo es um die Politisierung oder den politischen Diskurs und die Geschichte gegangen ist. Und wie ich am Anfang schon mal gesagt habe, beim Vortrag, das mir auch aufgefallen hat, am meisten Diskussionen oder Bemerkungen ausgelöst, die Gewalt hat soll ja keinen Sinn, wo dann 3-4 Wortmeldungen dagegen gekommen sind, auch eine von Habermas ausgehend. Und meine Frage würde sich auf diese Bestimmung der Gewalt als solche, die keinen Sinn hat, richten. Sie haben dabei auch zur Erläuterung den Begriff des Traumas herangezogen. Ja. Also das Trauma, das als solches keinen Sinn hat, aber nachträglich immer eine gewisse Deutung oder Erzählung impliziert.
Ja. Ja.
Und Sie haben sich dabei natürlich auch gegen alle möglichen Sinngebungen von des Holocaust gewandt. Meine Frage betrifft jetzt dieses Verhältnis von jenseits des Sinns und der Deutung oder des Verstehens. Und zwar in Bezug auf, vor dem Hintergrund von zweier Bemerkungen. Und zwar die eine Bemerkung ist aus Ihrem alten Aufsatz, wo Sie sich dafür aussprechen, die Ursprünge, Antriebskräfte und Bedingungen der Gewalt zu erforschen. Was ja einerseits eine gewisse, wie soll ich sagen, Einordnung in eine Sinnsphäre mit impliziert. Mhm. Das wäre sozusagen die eine Richtung. Und das andere, was ich bei der Traumadiskussion sagen möchte, ich habe letzthin ganz interessante Passagen von diesem Historiker Dominik Lacapra gelesen, der in Bezug auf den Holocaust sich gegen bei aller Sympathie für bestimmte Traumatheorien auf bestimmte Differenzierungen hinweist, die notwendig wären, weil er wendet sich dann gegen die Deutung zum Beispiel von Lyotard oder von Lacoula Barthes oder auch von Žižek, die dann aus dem Holocaust fast eine Art von Ästhetik des Erhabenen draus machen, weil das gänzlich unrepräsentierbar ist, dass man gar nichts mehr darüber sagen kann. Ja. Und er vermisst dann sozusagen die historische Spezifität, beziehungsweise dass solche Analysen hinfällig gemacht werden.
Da will ich zwei sagen. Erstens, der Sinn ist immer schon im Spiel. Mhm. Wir sprechen über den Holocaust, wir geben einen Namen, wir geben ein Datum, wir geben Orte, wir bauen Denkmäler. Wir haben Regeln, dass zum Beispiel ein Holocaust-Leugnung kann zu Gerichtsprozessen führen und so weiter. Also der Sinn und Regeln sind im Spiel. Mhm. Und bei der Traumatisierung, auch die Traumatisierung des Wolfsmannes, von der wissen wir ja nur aus der Analyse von Freud. Also es geht nicht darum, dass man diesen Bereich sozusagen in ein Jenseits verlegt und sagt, da kann man nichts drüber sagen und so weiter, sondern wir sprechen immer schon darüber. Das, was ich ein Pathos nenne, also was uns widerfährt, ist mehr als das, was wir verstehend, interpretierend, einordnend, erklärend darüber sagen können. Es ist ein Überschuss. Und ein Überschuss setzt immer schon voraus, einen Bereich, der durchbrochen wird. Das ist das Erste. Also es ist nicht ein reines Ereignis, sozusagen, sich irgendwo abspielt. Auch Lyotard übersteigt Ilarif. Ilarif passiert gar nicht. Das passiert nur in der Philosophie. Sondern das ist ein Ereignis im Reden selbst. Das Reden ist mehr als ein Sprechakt, den ich vollziehe, mein Hören, sondern darin geschieht etwas, wenn es nicht ein nichtssagendes Gespräch ist, wo alles schon vorher festliegt. Aber dieses Ereignis ist im Sprechen selber drin. Und deshalb würde ich auch sagen, die Gewalt ist mehr als Sinn, aber ohne das, und wir können auch der Sinn und das Sprechen verstehen, ist auch nicht schlecht, ohne das wäre das Holocaust ja völlig vergessen. Und Levinas weist uns sehr darauf hin, er sagt, die Sprache verrät das Sagen in Anspruch. Aber wir müssen das verraten. Die Alternative wäre das Schweigen, das wäre noch eine höhere Form der Gewalt. Man überlege, die Opfer des Holocaust wären noch schrecklich nochmal gestorben, wenn wir uns entschlossen hätten, dass wir es so erhaben, da dürfen wir nichts drüber sagen. Mhm. Also das heißt, dieser Überschuss setzt voraus, auch das Sprechen, auch das Verraten, auch das, dass man über das spricht, was man eigentlich nicht sprechen kann. Also der Disput Adorno kann man nach Auschwitz ein Gedicht schreiben, das hat es einfach getan. Und Adorno hat sich dann korrigiert, was er sagen wollte, ist, man kann nicht einfach normal wieder wie Hoffmannsthal und Rilke dichten und das damit einbeziehen wie ein neues Thema, sondern die Sprache des Gedichts muss sich ändern, man muss Spuren dahinter drin finden. Aber die Antwort heißt nicht, dass man auch selbst Dichtung. Nur die Frage ist, wie kann man darüber schreiben, ohne es zu ästhetisieren? Mhm. Die Frage. Und die zweite Frage der Differenzierung, das finde ich auch sehr wichtig, also Traumatisierung, ich mache erstens einen Unterschied zwischen Trauma und Verletzung. Also sonst sieht es aus, jeder hat wie Zahnschmerzen auch sein Trauma. Der Begriff wird völlig verwaschen. Das ist ein klinischer Begriff und soll es auch bleiben. Aber es gibt politische Taten, die halt klinische Folgen haben. Also es ist ja vielfach von Opfern, auch jetzt aus Bosnien, berichtet. Also ich erinnere mich an einen Bericht an ein Kind, das sieht, wie der Vater nebenan einfach gemetzelt wurde und der einfach Schrei einfällt, bekommt, wenn er nur rot sieht, weil immer das Blut kommt. Das ist eine Traumatisierung, nicht da irgendwie erhaben und so weiter. Weiter von entfernt, wo man also jetzt die Heilung zunächst daran besteht, dass man bei Rot nicht immer rot sieht. Das Kind kann nicht spielen, weil es rot kommt häufig vor. Das wäre wirklich Traumatisierung. Oder ich erinnere an einen Bericht von einem alten Mann, das stand in der Süddeutschen, manchmal sind sehr schöne persönliche Features sehr aufschlussreicher als allgemeine Berichte, der bis heute, wenn er ein Eisenbahngeräusch hört oder ein Dampfen des Kamins sieht, Schrecken kriegt. Also das wäre, was er lebt damit. Also Erinnerungen an Lager, an die, weiß ich, ob in Auschwitz war oder wo er war. Also das sind jetzt auch traumatische Reste, die geblieben sind. Und die sind verschieden. Es kann auch sein, dass es jemand übersteht mit wenigen großen Verletzungen. Das ist, also man muss sich hüten, dass man sein Traumatisieren wie ein politisches Ereignis betrachtet. Also die Differenzen sind da, wie man darüber spricht. Eindrucksvoll ist zum Beispiel Semprun, der im Buchenwald gesessen hat, der ja ganz lange gewartet hat, bis er seinen Roman, ersten Roman, Welch ein schöner Sonntag, mit diesem ironischen Titel geschrieben hat, eine Schreibsäcke. Genau, er wurde eingeladen auf den Frankreich zu Vorträgen und er kam, er konnte einfach nichts sagen. Er sagte, ich kann mit Ober nicht sprechen. Und dann, dieser Roman war dann mit gewissen Distanz, das also Fälle erlebt hat, dass Kommunisten, die dann später in Sowjetunion wieder in die Lager kamen, die vorher da sahen, fand plötzlich eine Sprache für diese Gewalt. Und das gehört dazu und weit von der Ästhetisierung, da kommt Goethe vor, da ist ein anders, dass man, also wenn man den Namen vor Buchenwald liegt ja vor Weimar, das ist der Vorort von Weimar und all das, das wäre eine Form auch des Nicht-Ästhetisierens und eine Sprache zu finden, aber es ist wie eine Daueranstrengung. Und das Erhabene, ich nehme das Wort Erhabene, mag ich eigentlich gar nicht mehr recht, ist, weil es zu sehr besetzt ist schon mit solchen sozusagen sublimierten Erfahrungsformen, die man auch sucht. Die Gewalt des Sublims ist, also fremd würde ich sagen, aber das heißt, es gibt eine gewisse Fassungslosigkeit, aber das muss sehr spezifiziert werden.
Eben, also das, was ich gemeint, das, was ich mit Ästhetik sagen angesprochen habe, das bezieht La Capra darauf hin, wenn man sagen, aus dem, also er hat das Beispiel von der Deutung von Lacuna Barbem aus dem Holocaust sozusagen, einfach die Wiederbestätigung des Urtraumas des Abendlandes macht.
Ja.
Oder sozusagen die Begegnung mit dem Realen bei Žižek, wo dann die historischen Unterschiede verloren gehen.
Ja, aber der Žižek ist von Lacan geschädigt. Das Reale, also das Reale müsste im Plural, also ja, du Real, der Sinn des Realen, das sich entzieht, aber das Reale, also die Singular, ich finde ihn ziemlich fragwürdig. Und ich brauche jetzt das Wort Fremdheit, aber wenn es darauf ankommt, korrigiere ich mich, es gibt nicht das Fremde. Und das Fremde ist, es gibt so viel Ordnung wie Fremdheiten. Und es gibt auch so viel Verletzungen und Traumata, wie es menschliche Kontakte und Institutionen gibt. Sonst kommt man zu so Großformationen, die zur Ästhetisierung führen. Bei Auschwitz ist das Wort wird auch zu oft gebraucht. Ich möchte es eigentlich, nehme ich mir immer wieder vor, es gar nicht mehr zu erwähnen. Aber man verständigt sich. Aber die Gefahr ist nicht nur ein ästhetischer Mehrwert, sondern auch ein moralischer Mehrwert. Dass wir bessere Menschen sind, wenn wir was sagen gegen die Lager. Also ich sage immer, da brauche ich nicht, es ist weder originell, gegen die KZ zu sein, noch ist sehr mutig in Deutschland schon jetzt. Überhaupt nicht. Weder das eine noch das andere. Wenn, dann sollte man die Wachsamkeit, den Mut jetzt beweisen, wo jetzt Gewalt geschieht. Also diese Form der menschlichen moralischen, ästhetischen Mehrwert, der ist in allen Fällen gegeben. Und da ist vielleicht eine gewisse Zurückhaltung auch im Sprechen darüber vielleicht auch sinnvoll sogar. Eine gewisse Zurückhaltung. Also in der jüdischen Tradition darf man den Namen Gottes nicht erwähnen. Das hat ja auch was von, also der Verschleiß. Und das ist auch bei solchen Ereignissen, die was sehr Singuläres haben, die Gefahr ist durch die vielfache Nennung schon, dass es verschlissen wird und dann schon wieder normalisiert wird. Aber das ist, muss kein Manichäismus der Sprache sein, das ist sozusagen die Daueranstrengung der Sprache, dass man gegen sich selber anspricht und so. Und gute Literatur hat auch genau diese Funktion, zum Beispiel die Sprache selber immer wieder in Bewegung zu halten.
Das war ein Gespräch mit Bernhard Waldenfels, das Ulrike Kadi und Gerhard Unterturner geführt haben. Für die Philosophischen Brocken verabschiedet sich Ulrike Kadi.